Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die Omikron-Variante des Coronavirus ist sehr ansteckend und tatsächlich steigt die Zahl der Neuinfektionen von Tag zu Tag auf Werte, wie wir sie uns während der Pandemie so kaum vorstellen wollten und konnten. Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, sprach am Wochenende in einem Zeitungsinterview mit dem Tagesspiegel auch von einer Chance, die neue Variante biete. Früher oder später würden sich alle mit dem Virus infizieren und man könne nicht auf Dauer alle paar Monate über eine Boosterimpfung den Impfschutz der ganzen Bevölkerung erhalten. Das müsse das Virus machen. Aber das gehe ja nur auf der Basis eines in der breiten Bevölkerung verankerten Impfschutzes. Sonst würden zu viele Menschen sterben. Der Weg, den Christian Drosten da andeutet, ist der Weg hin zu einer Zeit, in der wir mit dem Virus einigermaßen gut zusammenleben können, soweit die Meinung eines ja doch beachteten Experten. Herr Drosten sagte im Tagesspiegel auch, es ist Aufgabe der Medien, vorher zu prüfen, wem man eine Bühne bietet. Ich versichere Ihnen, das tun wir, das haben wir auch mit dem jetzt folgenden Gespräch gemacht und ich freue mich also unter diesem Gesichtspunkt, Frau Professor Christine Falk, die Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, zu begrüßen. Sie ist zugleich Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Wir haben schon öfter miteinander gesprochen und ich freue mich auf das Gespräch. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Flotho, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Frau Professor Falk, was sind die großen Perspektiven? Aber ich will es noch mal konkretisieren. Wir haben jetzt eine Meinung oder ich habe eine Meinung zitiert und die wurde auch unter dem Gesichtspunkt geäußert. Man sei sich absolut sicher, dass es irgendwann mal so wieder wie früher sein werde. Aber gleichzeitig sind auch andere Auffassungen zu lesen, nämlich es wird nichts so sein wie früher oder nicht so sein mehr wie früher. Ich glaube, das kriegt man in der Bevölkerung, wenn das so von verschiedener, auch anerkannter Expertinnen, Expertenseite genannt wird, irgendwann nicht mehr zusammen. Können wir dem abhelfen jetzt vielleicht mit unserem Gespräch?
Ich würde es vielleicht mal versuchen. Die Frage ist immer, was heißt wie früher? Ich finde, auch eine Gesellschaft entwickelt sich immer weiter. Als Naturwissenschaftlerin habe ich nie das Gefühl, stillzustehen, sondern die Dinge entwickeln sich immer, unsere Erkenntnis verändert sich. Wir lernen gerade mit dieser Pandemie, finde ich, so geht es mir seit über 2 Jahren, jeden Tag was Neues dazu und können uns vielleicht auch überlegen, wie wir aus dieser Pandemie als Gesellschaft wieder rauskommen, nämlich auch mit den Dingen, die wir gelernt haben. Ich würde gar nicht so sehr sagen, wird es so wie früher oder nicht, sondern was lernen wir denn? Was nehmen wir mit? Wir haben als Gesellschaft ja auch total viel gelernt, was Dinge wie Infektionsschutz, AH+L-Regeln, wie verhält man sich, dass man sich nicht ansteckt, wie definieren wir Risikogruppen, die wir sonst nie so im Blick hatten. Auf einmal verstehen wir, es gibt Menschen, die wir besser schützen müssen. Ich finde, das sind ja auch Dinge, die wir mitnehmen können. Deswegen würde ich gar nicht so sehr sagen, wird es so sein wie früher, sondern was nehmen wir denn in unsere Zukunft mit? Wir wissen, Pandemien können über uns hereinbrechen. Das sollten wir irgendwie jetzt gelernt haben. Was können wir denn für uns als Gesellschaft uns besser mitnehmen, um uns besser aufzustellen? Resilienz ist ja so ein modernes Wort geworden, aber es hat schon was. Können wir uns besser Dinge aneignen, damit wir für die nächste Krise besser vorbereitet sind? Das wäre mir eigentlich ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir auch sehen, wo sind die Brennpunkte, die wir nicht gut im Griff haben. Da müssen wir unbedingt dran. Und dass wir uns als Gesellschaft wieder zusammentun und sagen, wir haben gemeinsam gesehen, in der Krise ist es relativ einfach, sich auseinander zu dividieren. Vielleicht finden wir wieder in dem zusammen, dass wir sagen, wo müssen wir uns wirklich gesellschaftlich engagieren, jeder als Person, aber auch gesellschaftlich. Und wie kriegen wir eine Zukunft hin, wo wir uns besser auf Pandemien vorbereiten?
Lassen Sie uns mal auf Stichwörter, die uns jetzt allen bevorstehen, auch noch kommen. Vielleicht aber diese Lerneffekte, die auch für die Medizin hilfreich sind, noch ansprechen. Wie ist es denn zum Beispiel mit dem Phänomen Long-Covid? Das heißt also nach einer solchen Infektionskrankheit dann eine lange Zeit, wo möglicherweise sogar lang anhaltende oder bleibende Schäden, die gar nicht unbedingt so im Einzelnen zu spezifizieren sind, verbleiben können und eine Lebensbeeinträchtigung auch bedeuten. Das haben ja auch bei anderen Infektionskrankheiten Menschen schon auch beklagt, auch kognitive Einschränkungen, also Gehirn, Wortfindungsstörungen und so weiter, die dann geblieben sind, nicht bei allen für immer. Ist da auch ein Lerneffekt für die Medizin mit verbunden? Das erhoffen sich ja auch gerade sehr viele Menschen, die bei anderen Gelegenheiten dann solche Phänomene haben.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, denn wir wissen ja, wie Sie gerade sagen, Epstein-Barr-Virus-Infektionen, aber auch andere, dass danach diese Chronic Fatigue, also chronisches Erschöpfungssyndrom, auftreten kann mit ganz verschiedenen, auch wie Sie auch schon gesagt haben, neurologischen oder neurokognitiven Einschränkungen. Carmen Scheibenbogen hat ja da sehr viel Vorarbeit auch geleistet. Das war aber nicht so sichtbar, weil das eine kleine Patientengruppe war, relativ gesehen, und sich die Gesellschaft nicht so dafür beschäftigt hat. Jetzt ist es aber so, dass durch Corona und durch die Long-Covid-Problematik, dass es eben doch möglicherweise bis zu 10% der Menschen, die jetzt in diesen ersten Wellen sich angesteckt haben, eine Long-Covid-Problematik entwickeln. Jetzt kommt auf einmal mehr öffentliches Wahrnehmen dieser Problematik in die Gesellschaft. Das hilft auch der Medizin, weil zum Beispiel nicht nur in Niedersachsen, aber auch hier Sonderprogramme aufgelegt wurden für die Forschung an diesen Long-Covid-Symptomatik, die eben aber nicht beschränkt ist auf Corona, sondern wir haben uns viele Menschen, die sich damit beschäftigen, Kolleginnen und Kollegen gesagt, wenn wir wissen wollen, was steckt hinter diesem chronischen Fatigue-Syndrom auch bei anderen Erkrankungen, dann sollten wir jetzt das Momentum, das uns Corona gibt, aufnehmen und zu sagen, wir wollen wirklich verstehen, was im Körper da passiert, um auch Therapien entwickeln zu können und vor allem den Menschen auch ein Hilfeangebot bieten zu können. Und es gibt ja einige Long-Covid-Ambulanzen. Das ist also ein typisches Beispiel dafür, dass unsere Wahrnehmung sich geschärft hat auf ein Problem, das sonst ein bisschen untergegangen ist. Und wenn wir uns zusammentun, lernen wir auch für andere chronische Fatigue oder andere Postinfektionssymptomatiken durchaus etwas dazu und wollen den Menschen langfristig natürlich auch besser helfen.
Lassen Sie uns noch weiter an Probleme herangehen, die möglicherweise widersprüchlich scheinen durch unterschiedliche Auffassungen, die da kommuniziert werden und die möglicherweise in der Gesellschaft nicht mehr so zusammenzukriegen sind. Zum Beispiel dieser Perspektivenwechsel. Am Anfang galt es ja, Virus rauszuhalten und vielleicht zu eliminieren, dadurch, dass keine Infektionen auch mehr entstehen. Diese Perspektive ist ja vollkommen aufgegeben worden. Ist sie denn hinreichend kommuniziert? Also von wegen Virus vermeiden geht nicht, jetzt müssen wir alle da irgendwie durch und wir werden alle in Kontakt bekommen und Hauptsache wir sind da gut drauf vorbereitet. Müssen wir nicht an diesem Perspektivwechsel, der ganz grundsätzlich ist, noch entsprechend arbeiten? Tun wir das vielleicht jetzt mal mit dem Aufgalopp hier medial?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Kommunikation ist ein Riesenthema und wir sehen, dass wir in der Kommunikation echt Luft nach oben haben und dass wir an ganz vielen Stellen wirklich die Kommunikation nicht optimal gestaltet haben und dass dadurch, glaube ich, für die Leute eine ziemliche Unsicherheit entstanden ist. Und jede Gelegenheit, das ein bisschen einzufangen, nehme ich sehr gerne wahr, wenn ich das denn kann. Es gibt viele Dinge, die aus der Immunologie heraus sehr gut begründbar sind. Es hat noch nie irgendwie wirklich außer uns Immunologinnen und Immunologen jemand interessiert, wer, wo, wie, welche Antikörper nach Impfung macht, sondern die Leute wurden geimpft und man ist davon ausgegangen, das reicht. Jetzt stellen wir auf einmal fest, dass diese Frage Immunstatus damit verknüpft ist, wie wir in der Pandemie weitermachen. Das ist genau der Punkt, an dem Sie jetzt gerade angesetzt haben. Denn die Frage, warum musste man am Anfang möglichst verhindern, dass Virus sich ausbreitet, hatte was damit zu tun, dass wir alle ja nicht geimpft waren am Anfang, keinen Immunschutz hatten und deshalb diesem Virus schutzlos ausgesetzt waren. Das ist mein Vergleich mit dem Elfmeter ohne Torwart. Wenn sich da jemand ein Virus eingefangen hat, konnte man nicht vorhersagen, wer schwer erkrankt oder wer das relativ gut übersteht. Seit Kalenderwoche 5 2020 haben wir in Deutschland Impfstoffe und wir haben an sich einen großen Erfolg, dadurch, dass wir 83% der über 18-Jährigen in Deutschland geimpft haben. Das ist eine völlig andere Grundsituation. Mit dieser Grundimmunisierung, die wir jetzt haben, können wir anders auch mit der Omikron-Variante umgehen. Der Punkt ist nur der, 83% sind zwar ein Riesenerfolg, aber es reicht nicht, um zu sagen, die Omikron-Variante schadet uns gar nicht mehr. Also hat die Frage, wie immun ist unsere Gesellschaft und der Einzelne, die Einzelne, ein ganz wichtiger Parameter in dieser ganzen Betrachtung. Und Sie haben recht, ich glaube, das muss man einfach mehr kommunizieren, wie wichtig dieser Immunschutz ist für unsere weitere Betrachtung der Pandemie.
Dann gehen wir doch mal genau auch auf diesen Aspekt ein. Denn was den Immunschutz angeht, das Boostern war ein großes Thema, ist es ja immer noch. Da gibt es ja die Beobachtung, man boostert und dann guckt man die Antikörper und die zerfallen wie Staub. Das heißt also, der Effekt des Hochschießens der Antikörperkonzentration, der verpufft. Und Ähnliches scheint ja auch schon bei den ersten Erfahrungen vorzuliegen in Israel mit einem vierten Booster oder zweiten Boosterschuss, also einer vierten Impfung, dass das da nicht reichen könnte. Wie geht es denn mit einer vierten Impfung? Da kommt ja auch oder droht eine Kakophonie der Expertinnen und Experten zum Thema wann, zum Thema ob und zum Thema wie, ob es ein angepasster, also schon an Omikron angepasster Impfstoff sein sollte oder ob man nochmal mit der Wildvariante schießt und jetzt sag ich mal ganz böse, also quasi gegen Mumps impft und hofft, dass es auch gegen Masern hilft, weil Omikron ja tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich ist gegenüber der Wildvariante. Das ist ein böses und auch nicht treffender Vergleich, aber wir liegen ja doch mit dem Booster ein Stück neben dem, was eigentlich antigenmäßig von dem Virus erwartet wird. Also ist der Versuch ja mit ganz viel ein bisschen noch zu erreichen. Wie sehen Sie das?
Nee, das ist nicht so. Und die Antikörper zerfallen überhaupt nicht wie Staub, wenn ich das gleich mal richtig stellen darf. Es ist nämlich nicht so, dass diese Antikörperantwort einfach zerfällt. Sondern was passiert, ist ein ganz normaler immunologischer Vorgang. Das Immunsystem arbeitet auch ökonomisch. Wenn ich jetzt die dritte Impfung bekomme, da sieht man, wie gut die funktioniert, weil nochmal neue Antikörper gebildet werden. Die schon da sind, werden verstärkt. Die T-Zellen werden verstärkt. Das heißt, über mindestens 3-4 Monate hat man dann einen sehr guten Immunschutz mit der dritten Impfung. Deswegen ist diese Boosterimpfung so wichtig. Wenn das Immunsystem aber gerade keinen Gegner hat, gegen das es aktiv reagieren muss, dann reguliert es auch die Antikörper wieder runter. Die zerfallen nicht wie Staub, sondern das Gedächtnis ist gebildet und wartet auch darauf, dass es zum Einsatz kommen soll. Aber deswegen muss es nicht permanent hohe Antikörperspiegel haben, schon gar nicht im Nasenrachenraum. Und das ist ein total wichtiges Detail, das uns jetzt die Diskussion hilft, ein bisschen zu gestalten. Im Nasenrachenraum haben wir andere Antikörper, weil die in den Schleimhäuten sitzen. Die sind ein bisschen kurzlebiger, das stimmt schon, aber die zerfallen nicht, sondern wenn sie nicht gebraucht werden, werden die auf ihr Normalniveau runterreguliert. Die Antikörper im Blut, die zweite Abwehrlinie, die sind langlebiger und die bilden auch das Gedächtnis in den Lymphknoten und im Knochenmark. Wenn ich jetzt verhindern will, dass Menschen sich anstecken, das war unser Anspruch, den wir generiert haben Ende letzten Jahres, weil wir so hohe Zahlen hatten, dann brauche ich die Antikörper im Nasenrachenraum, weil da fliegt das Virus einem entgegen. Die im Blut, die schützen uns mit den T-Zellen vor einem schweren Verlauf. Das ist ein anderer Anspruch. Und diesen Anspruch, vor einem schweren Verlauf zu schützen, den können wir mit der dritten Impfung sehr gut gerecht werden. Das zeigt der Wochenbericht des RKI. Die Menschen, die sich jetzt auch mit Omikron anstecken, da ist eine sehr gute Immunschutzfunktion gegen einen schweren Verlauf. Und zwar deshalb, weil Omikron immer noch SARS-CoV-2 ist. Es ist nämlich nur 30 Aminosäuren von 1273 sind ausgetauscht. Das ist nicht so viel. Das reicht für Omikron gerade mal, um unserer ersten Nasenrachenimmunität zu entkommen. Da schlüpft es durch, das stimmt. Deshalb können sich Leute infizieren, die schon geimpft oder sogar geboostert sind, weil im Nasenrachenraum schlüpft das Virus durch. Dahinter hat es aber keine Chance mehr, weil da greifen unsere 2- und 3-Abwehrlinien Antikörper im Blut und T-Zellen und sorgen dafür, dass das Virus im Körper keinen Schaden mehr anrichten kann.
Also ist
die dritte Impfung extrem wichtig. Darauf aufbauen brauchen wir nicht zwingend eine vierte und schon gar nicht jetzt. Die Israelis sind ein bisschen sehr kurzatmig in ihrer Aktionismusaktion da. Als Immunologen würden wir immer sagen, die dritte ist besonders wichtig. Wichtig sind die Leute, die noch gar keine Impfung haben, weil die wird es erwischen und die bleiben dann ungeschützt. Die haben sozusagen wieder 11 Meter ohne Torwart, das wäre jetzt nicht so toll. Und die anderen sind sehr gut geschützt und diesen Schutz bauen wir konsequent weiter auf.
Und was ist mit der vierten und wann sollte die kommen? Sollte die Omikron angepasst sein oder ist das eben in Anführungszeichen fakultativ oder besonderen Risikogruppen vorbehalten?
Das wird auch was damit zu tun haben, wie weit sich Omikron wirklich ausbreitet, wenn wir jetzt merken, dass der Immunschutz ja schon eine gute Wirkung hat. Das ist auch das, was Christian Drosten gesagt hat. Menschen, die dreimal geimpft sind, kommen viel besser mit einer Omikron-Infektion zurecht, weil sie in der Regel keinen schweren Verlauf haben. Die Risikogruppen haben wir immer und die sollten wir auch nie vergessen. Wir sind eine Solidargemeinschaft, hoffe ich doch. Menschen, die transplantiert sind, immunsupprimierende Medikamente nehmen, Kinder, die nicht geimpft werden können, die sollten wir nicht vergessen und sagen, naja, gut, ist ja wurscht, wer sich jetzt infiziert. Das ist es eben nicht. Also, auf der einen Seite schon wichtig zu sagen, wir versuchen zu kontrollieren, was Omikron macht, nicht in anderen Ländern. Auf der anderen Seite ist diese dritte Impfung eine solide Basis für die Gesellschaft. Die Hochrisikogruppen, da kann man drüber reden, ob man da noch eine vierte braucht jetzt im Winter. Aber für den Sommer sind wir mit der Gesamtbevölkerung und der dritten Impfung sehr gut aufgestellt. Und wenn dann für den nächsten Herbst-Winter das Omikron immer noch diese Dominanz hat, wovon wir im Moment ausgehen können, weil wir wissen ja nicht, ob noch was anderes kommt, dann macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, dann nochmal eine angepasste Impfstoffauffrischimpfung zu machen, weil wir lernen, dass eben, wenn man mehr Varianten hat, das Immunsystem auch eine bessere Abdeckung bietet gegen verschiedene Varianten. Das ist eben nicht der Vergleich verschiedener Viren, sondern wir kriegen eine bessere Abdeckung verschiedener Möglichkeiten, wie sich SARS-CoV-2 noch verändern kann. Das würde uns in Zukunft durchaus helfen können. Und deswegen müssen wir ein bisschen auf Sicht fahren, aber generell schon sagen, je mehr immun die Gesellschaft ist, desto besser kommen wir in die Sommerphase und in den nächsten Herbst-Winter und müssen eben nicht alle paar Monate drauf impfen.
Frau Falk, ich bin ganz sicher, wir sprechen über das Thema vierte und folgende noch einmal ganz dezidiert unter den eben jetzt auch von Ihnen entfalteten breiten Gesichtspunkten. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Das war Professor Christine Falk. Sie ist Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.